Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe unseres neuen dritten Podcast, dem Spezial zum NFL Tuesday, dem Spezial zu all dem, was in der NFL wichtig ist. Um kurz zu erklären für alle, die jetzt denken, okay, was höre ich da gerade, was ist mir da im Feed aufgeploppt, NFL Tuesday, die German Football Analysts, was ist das für ein Ding, was da jetzt auf einmal rausgekommen ist? Das Ganze ist, wie gesagt, unser drittes Produkt, wenn man so möchte. Eine, wenn man so will, Miniserie, die sich über sehr viele Folgen erstrecken wird. Das haben wir bereits festgestellt. Und das Ganze ist entstanden aus dem Wunsch unserer vielen Hörer und Hörerinnen, die uns häufiger angeschrieben haben, die uns häufiger Kommentare dagelassen haben und gesagt haben, okay, diese eine Sache verstehe ich nur nicht so ganz. Ich beschäftige mich jetzt schon mit Football, vielleicht erst seit kurzem oder vielleicht auch schon ein bisschen länger. Viele Sachen, die ihr ansprecht, besonders beim NFL Tuesday, die verstehe ich nicht oder die Begrifflichkeiten sind mir so nicht bewusst. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Könnt ihr das vielleicht mal erklären? Nun ist es natürlich schwierig, das im Podcast immer so innerhalb von einer Stunde alles klar zu machen, sobald man über eine Fragestellung stolpert oder eine Begrifflichkeit aufnimmt, das dann immer direkt nochmal zu erklären. Das würde den Zeitrahmen sprengen. Insofern haben wir uns gedacht, wenn das Interesse offensichtlich da ist, da mehr zu erfahren, müssten wir das in einen eigenständigen kleinen Podcast oder eine Miniserie packen. Und das wollen wir hier machen, bei den Spezialfolgen, so nennen wir sie, weil uns einfach kein besserer Name eingefallen ist und weil wir auch eigentlich denken, dass es ganz okay ist, weil das relativ spezielle Themen auch sind. Diese Themen wollen wir wöchentlich für euch aufbereiten und das in relativ hoffentlich kurzen Episoden von maximal 20 Minuten, in denen wir verschiedene Themen kurz besprechen bzw. häufig in einem Frage-Antwort-Spiel für euch aufbereiten, um so die gängigsten und brennendsten Fragen zu einem Thema für euch zu erklären bzw. für euch zu beantworten. Das heißt, alles das, was in der NFL für Außenstehende oder auch für viele in der NFL selber als schwierig und auch komplex angesehen wird, wollen wir hier dann so ein bisschen aufdröseln in den jeweiligen Episoden. Das Ganze natürlich mit dem Experten dafür, mit Christian. Hallo Christian.
Ja, hallo Felix, hallo liebe Zuhörer. Hast du sehr schön eingeleitet, kann man hier anders sagen. Und ja, was du gerade auch sagtest, vielleicht auch für einige Leute in der NFL. Es ist schon erstaunlich, wie oft man Fehlinformationen oder Unsicherheiten bei auch erfahrenen Journalisten auch in der NFL sieht. Und schlussendlich teilweise kriegt man ja auch mit, dass NFL-Teams sich gewisser Dinge nicht so ganz bewusst sind. Ne? Wenn man sich zum Beispiel zurückerinnert an das kleine Missverständnis der Cleveland Browns, als sie für McCarron traden wollten und dann nicht rechtzeitig die Formulare an die NFL geschickt wurden und dann die Trade-Deadline vorbei war. Solche Sachen werden wir besprechen, teilweise detailliert, teilweise in einem größeren Rahmen, aber im Prinzip so, dass ihr sehen könnt, wenn Journalisten Fehler machen. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch so ein Ziel von uns.
Genau. Und ein großes Ziel ist natürlich das, was wir als Fans, als wir quasi angefangen haben mit der NFL und zu beschäftigen und dann im Grunde genommen Jahr für Jahr immer wieder mit neuen Sachen konfrontiert wurden, die man dann irgendwie liest und man möchte mehr darüber erfahren. Das ist teilweise ein bisschen schwierig, weil es eben auch sehr kompliziert ist, was eben dieser CBA, den wir fast jede Folge auch ansprechen, dieses Regelwerk, was in knapp 2 Jahren neu verhandelt werden wird, was das bedeutet, was hat das für Auswirkungen auf Verträge, was hat das für Auswirkungen auf das Salary Cap, was hat das für Auswirkungen auf Training, was hat das für Auswirkungen auf ein Franchise und vor allen Dingen darauf, ein Team aufzubauen. Und deswegen wollen wir das hier in diesen Spezialfolgen für euch themenweise aufbröseln. Das heißt, jede Folge, wie gesagt, so kurz wie möglich. Heute wird es ein bisschen länger aufgrund des Einleitens hier, aber insgesamt wollen wir dann pro Folge euch einfach eine Thematik näher bringen. Beispielsweise Salary Cap, wissen wir noch nicht, ob wir es in einer Folge bekommen, aber
wahrscheinlich nicht.
Um euch dann eben zu erklären, was bedeutet das nicht nur so das Grobe, das, was man eben so ungefähr weiß, sondern auch die ganzen Sachen, die dahinter stecken, Vertragssachen, wenn auf einmal jemand von Offsetting Language in Verträgen spricht, was bedeutet das? Solche Sachen wollen wir eigentlich für euch hier aufdröseln und wollen damit heute starten, indem wir euch erstmal so einen kurzen Überblick geben, was das eigentlich alles bedeuten kann, was wir hier machen wollen. Und da haben wir uns gedacht, am idealsten ist es eigentlich, in dieser einleitenden oder in dieser ersten Folge dieser Spezialfolge die Timeline der NFL durchzugehen, und zwar eines NFL-Jahres, das, was uns jetzt bevorsteht, bis zum Beginn der Regular Season, die ja für uns alle noch sehr weit in weiter Entfernung am Horizont kaum zu erkennen ist. Da wollen wir uns lang angeln und heute ganz kurz einen Überblick geben, was so die Themen sein werden, die wir dann in den einzelnen Folgen für euch besprechen. Das heißt, wir gucken uns den Fahrplan an, bis eben am 5. September dann das erste Spiel stattfindet, und werden dann eben hier kurz die Sachen anreißen. Christian, fangen wir vielleicht an. Ich gebe dir direkt mal das Wort, denn wir haben schon in diesem Monat am 19. Februar einen ersten wichtigen Termin, der im NFL-Timeline sozusagen im Kalender als Franchise Transition Period Beginn dasteht. Was bedeutet das?
Ja, 19. Februar, da beginnt die Zeitspanne quasi, in der Teams ihr Designated Franchise Tag oder ihren Designated Franchise Player, also den Spieler, den sie besonders schützen wollen, quasi vor der Free Agency schützen wollen, auswählen können. Sprich, Teams haben drei Möglichkeiten im Prinzip, einen besonderen Vertrag auf einen Spieler aufzuzwingen, der sonst quasi vereinslos werden würde und sich ein neues Team frei suchen könnte. Jeder Spieler kann gewählt werden vom Team, und es gibt halt diese drei Tags. Die sind unterscheiden sich zum einen in der Höhe des Gehaltes. Also wir fangen an mit dem Franchise-Tags. Die laufen bei Quarterbacks bei 25 Millionen pro für dieses eine Jahr. Dann Defensive End ist dann die nächsthöchste Position mit 18,5 Millionen pro Jahr. Geht dann weiter über Linebacker, die so bei 15,5 Millionen im Jahr sind. Und ganz am Ende sind dann die Tight Ends mit knapp 11 Millionen und natürlich die Special Teams Player mit 5 Millionen. Das ist so für die Zahlen für das Franchise Tag. Die Transition Tag Zahlen sind in der Regel ein bisschen geringer. Ich würde jetzt mal so schätzen, so zwischen 10% und 20% geringer. Ich gehe es jetzt nicht nochmal durch. Wenn ihr das genau wissen wollt, könnt ihr das einfach googeln. Und das ändert sich ja auch jedes Jahr. Dementsprechend ist es vielleicht auch nicht ganz so wichtig, dass ich die hier aufzähle. Ich möchte jetzt aber nochmal eben auf die Unterschiede eingehen. Und zwar gibt es bei dem Franchise-Tag quasi zwei Levels. Es gibt einmal das sehr teure Level. Das wird eigentlich fast ausschließlich nur für Quarterbacks benutzt. Und da bedeutet es nämlich, dass der Spieler nicht die Möglichkeit hat, zu einem anderen Verein zu gehen, es sei denn, das Team stimmt einem Trade zu. Dann gibt es das nicht exklusive Franchise Tag. Da wäre es möglich, dass der Spieler tatsächlich zu einem anderen Team geht. Der Spieler könnte dann zu einem anderen Team hingehen und mit dem Verhandlungen aufnehmen, einen Langzeitvertrag aushandeln oder vielleicht auch einen Kurzzeitvertrag. Den dann unterschreiben quasi, und dann hätte das Team, das Franchise Tag ausgestellt hat, die Möglichkeit, den Vertrag zu matchen, sprich zu sagen, ja, nee, unter den Bedingungen, dann möchten wir ganz gerne, dass du bei uns spielst, also quasi so ein Vorkaufsrecht könnte man es auch nennen. Wenn das Team das aber nicht sagt, könnte es sagen, nee, okay, dann geh weg, und dann kriegt es als Kompensation von dem Team, wo der Spieler dann hingeht, zwei First-Round-Picks, in dem Moment sind das dann auch die von dem Team selber, oder wenn es einen höheren hat, das aus dem Jahr das höhere First-Round-Pick. Also ein ziemlich hoher Preis, den man sehr selten sieht. Wir haben es jetzt bei Khalil Mack gesehen, nicht ganz sauber, zwei First-Round-Picks, weil auch ein bisschen was zurückgegangen ist, aber so in der Preis, in der Größenordnung bewegt man sich da, kommt eher selten vor. Und dann gibt es noch das Transition-Tag. Das Transition-Tag ist im Prinzip nur ein reines Vorkaufsrechtsvertrag. Vertragstag. Tag. Ich weiß nicht genau, wie man Tag übersetzen soll. Hätte ich mir vielleicht vorher mal angucken sollen. Dementsprechend, das Gehalt ist deutlich geringer. Das wird jetzt in diesem Jahr auch spekuliert, ob Le'Veon Bell das vielleicht bekommen sollte bei den Pittsburgh Steelers. Es gibt halt keine Kompensation. Sprich, ein anderes Team kann ein Vertragsangebot machen zu dem Spieler, und der Spieler kann sagen, ich möchte das übernehmen, und dann hat das Team halt das Vorkaufsrecht, kann aber auch sagen, nee, will ich nicht. Einziger Nachteil dabei ist, dass es dann keinen Compensatory Pick bekommt, wenn es halt nicht sich dazu entscheidet, den Vertrag zu matchen. Also, das sind die Franchise- und Transition-Tags, die jetzt losgehen.
Wie oft ist ja auch häufig eine Sache, die sehr, sehr häufig vorkommt, wir haben es bei Kirk Cousins gesehen etc., genau. Dass diese Tags mehrfach auf einen Spieler angewendet werden. Was sind so kurz dargestellt die Regeln, die laut dem CBA, dem Rahmenvertrag, festgeschrieben wurden für das mehrfache Anwenden des Tags auf einen Spieler?
Ganz kurz vorneweg, weil es gerade insgesamt so ein bisschen interessant ist, schlussendlich steht im CBA, dass dieses Franchise-Tag nur mit der Intention auferlegt werden kann, einen Langzeitvertrag zu verhandeln. Sprich, eigentlich ist es laut CBA gar nicht erlaubt, einem Spieler einen Franchise-Tag zu geben und ihn dann zu traden. Gut, das haben wir schon gesehen, das fing spätestens mit den Patriots und Matt Castle in 2009 an, wo das nicht passiert ist. Also die Regel wird nicht mal wirklich befolgt, würde ich jetzt mal so sagen.
Wird ja auch bei Nick Foles ein großes Problem.
Genau.
Aber kommen wir zurück.
Genau, das ist dann wieder was für ein NFL Tuesday. Das war das eine. Das andere ist, ein Spieler kann maximal dreimal das Franchise-Tag bekommen. Also da ist halt geschützt. Er kann halt nicht häufiger als dreimal das Franchise-Tag bekommen. Was schon ganz schön viel ist, wenn man bedenkt, wie lang halt die durchschnittliche Karriere eines Spielers ist. Das ist natürlich dann für Quarterbacks relevant, wenn sie dann die ersten beiden Male, wie jetzt Kirk Cousins, quasi getaggt wurden. Macht das für Folgeteams die ganze Sache nicht unbedingt leichter. Vor allen Dingen interessant ist, dass halt, wenn das zweite Mal das Franchise-Tag drauf gelegt wird auf den Spieler, dass dann das Gehalt um mindestens 20% höher sein muss als im Vorjahr. Sprich, das ist ein deutlich höherer, ja, es wird teuer. Wir haben es ja bei Kirk Cousins gesehen. Und beim dritten Mal wird es nochmal 20% teurer, sodass es dann am Ende 144 sind, irgendwie so um den Dreh. Aber es wird auf jeden Fall sehr teuer. Das ist auf jeden Fall mal die Eingrenzung dafür. Was es halt auch gleichzeitig für Spieler wieder ärgerlich macht, weil sie halt in der wirklichen Free Agency, also wenn sie wirklich komplette auf der Straße stehen und sich ein neues Team suchen, sag ich mal, natürlich die Karten am besten in der Hand haben und die Argumente haben und Teams gegeneinander ausspielen können und so natürlich den besten Vertrag für sich raushandeln können. Was mit dem Franchise-Tag sehr schwierig wird und gleichzeitig auch dazu führt, dass immer weniger gute Free Agents mittlerweile verfügbar sind in der Free Agency, weil die Teams einfach so viel Raum im Salary Cap haben, seitdem das seit 2011 so stetig ansteigt, dass die Teams wirklich nie in Probleme kommen und sich überlegen müssen, wir haben jetzt hier drei gute Spieler, aber wir können nur zwei bezahlen. Das kommt halt immer seltener vor.
Korrekt. Und für Spieler ist es häufig von der Franchise-Seite her, es ist ein sehr, sehr gutes Instrument, was viel auch genutzt werden kann. Für die Spieler ist es häufig ein Empfinden, dass das Franchise-Tag auf sie gelegt wird. Das ist auch häufig sprachlich so, dass Spieler empfinden, man legt es ihnen auf, auch wenn sie natürlich unterschreiben müssen, aber sie haben in ihren Augen relativ wenig Mitspracherecht, wenn man so will, beziehungsweise es wird ihnen auferlegt. Für Spieler ist es häufig natürlich auch, das haben wir mehrfach besprochen und das werden wir auch häufiger noch besprechen, jetzt hier in den Spezialfolgen, wenn wir zu den Tags kommen oder wenn wir auch generell über Verträge sprechen. Das Ziel von Spielern ist immer, langfristige Verträge mit möglichst viel Garantien zu bekommen. So ein Tag ist eben für ein Jahr eine Sicherheit. Viele Spieler, die, und das haben wir in der Vergangenheit gesehen, unter dem Tag für ein Jahr spielen und dann vielleicht ein schlechtes Jahr haben, mit Verletzungen zu kämpfen haben danach natürlich viel, viel geringere Chancen auf einen hochdotierten Vertrag. Das ist so ein bisschen so das Ärgernis auch für Spieler, was immer wieder aufkommt. Dann gehen wir weiter, Christian, in unserem Roundup hier, der 26. Februar bis 4. März ist das Scouting Combine in Indianapolis. Da vielleicht ganz kurz, weil das natürlich auch relativ bekannt ist, wahrscheinlich viele Leute auch wissen, worum es da geht. Vielleicht, was wird gemacht beim Combine und wer wird überhaupt eingeladen von wem? Das ist vielleicht die spannendere Frage.
Ja, zuerst muss man sagen, man könnte vielleicht den Eindruck haben, dass dieses Scouting Combine extrem wichtig ist für die quasi die Positionierung der Spieler im Draft später. Es ist nicht unwichtig, aber es ist nicht so wichtig, wie man denken würde, denn das Scouting findet natürlich das ganze Jahr über statt und das Combine selber ist dann ja im Prinzip ja so eine Art Bundesjugendspiele oder sowas in die Richtung, wo halt ich weiß gar nicht, wie viele Disziplinen das jetzt insgesamt sind, vielleicht so 8: Hochsprung, Weitsprung, Bankdrücken von 225 Pfund, der 40 Sekunden, 40
Yard.
Genau, 40 Yard Sprint, dann der Three-Cone-Drill, wo man quasi die Quickness, also die Flinkheit misst, wo man Richtungswechsel misst und Passing Duels für Quarterbacks. Das sind Sachen, die geben vielleicht ein ergänzendes Bild. Ne, das ist es auf jeden Fall. Aber ein Großteil des Scoutings ist halt schon im Vorfeld passiert, als die Spieler im College aktiv gespielt haben und dort wird man sich schon gegradet haben. Also insofern ist das Combine für andere Dinge eigentlich auch deutlich interessanter, denn die Liga trifft sich dort, die GMs der verschiedenen Teams unterhalten sich untereinander. Es werden viele Trades schon mal so ausgewogen. Ne? Es wird geguckt, wo kann man vielleicht was machen und so. Und insofern ist das, glaube ich, das vielleicht sogar Interessantere am Combine selber. Es werden insgesamt aber bis zu 335 Spieler können eingeladen werden. Es werden aber, glaube ich, nicht jedes Jahr so viele eingeladen. Und eingeladen werden Spieler, die ja im Prinzip von der NFL, also jedes Team ist in der Lage, Vorschläge zu machen, wer denn bitte genau unter die Lupe genommen werden soll im Prinzip. Und das entscheidet dann wieder ein Komitee, das von der NFL gewählt wird. Also ist im Prinzip so ein NFL-Only-Club.
So wie immer. Genau, dann wenn wir weitergehen im März, ganz wichtiges Datum auch, Free Agent, die Verhandlungszeit beginnt vom 11. bis zum 13., also Free Agent Negotiation Period Opens ist der offizielle Name. Was bedeutet das, Christian? Was darf man machen, was darf man vor allen Dingen nicht machen? Und vielleicht als dritter Punkt, den du schon mal anreißen kannst, ist das Salary Cap für diese Saison.
Ja, also am 11. beginnt die Tampering Period. Das ist eine 2 Tage Zeitfenster, sag ich mal. Der wurde 2014 oder so, glaube ich, eingeführt. Also ist noch nicht so lange her, weil die NFL gemerkt hat, dass Teams sowieso schon illegalerweise sich mit Agenten in Kontakt setzen, bevor diese Free Agency tatsächlich gestartet ist. Es gilt nämlich generell die Tampering-Regel, dass Teams nicht mit Spielern in Kontakt treten dürfen, eines anderen Teams zumindest nicht in Kontakt treten dürfen, um zu sagen so, hey, hast du nicht Bock bei uns zu spielen? Also es könnte jetzt halt nicht Jerry Jones zu Thomas gehen und sagen so, hey, na du kommst auch aus Dallas und so, hast du nicht Bock bei uns nächstes Jahr zu spielen? Ne? Unterschreibt man bei den Seahawks keinen Vertrag, sondern kommt zu uns. Streng genommen ist das nicht erlaubt. In welcher Form das natürlich trotzdem passiert, ist so eine andere Sache. Es gibt auch immer mal so kleine Draftstrafen, also wo dann Draftpicks entzogen werden von Teams, weil Tampering nachgewiesen wurde. Aber es ist natürlich sehr schwer nachzuweisen. Deswegen hat die NFL dann dieses 2-Tage-Fenster quasi eingeführt, bevor das Ligajahr startet, am 13. März dann diesen Jahres um 4 Uhr New Yorker Zeit. Das heißt, Free Agents oder werdende Free Agents oder Spieler, die dann quasi ein Franchise-Tag oder dann ein anderes Tag bekommen haben, können dann in Kontakt treten, hauptsächlich natürlich die Agenten mit anderen Teams. Und dann schon mal so ein bisschen vorverhandeln, so ein bisschen ausloten, so hey, wie sieht's denn aus? Sodass dann meistens schon, ich glaube im letzten Jahr wurde dann auch schon während dieser Zeit klar, dass sich Teams und Spieler geeinigt haben. Offiziell unterschreiben dürfen sie den Vertrag, aber in dem Moment noch nicht. Gut, Salary Cap, das ist immer so schwer die Frage, was erzählt man alles vom Salary Cap?
Noch eine spezial genau. Eigene Folge natürlich auch zu Themen, die wir schon besprochen haben, aber ganz natürlich auch zum Salary Cap ganz besonders. Vielleicht einfach die Range, in der wir uns bewegen werden.
Genau, also erstmal auf Deutsch Gehaltsobergrenze. Das Salary Cap ist das Geld, das jedes Team in einem gegebenen Jahr an Gehalt maximal ausgeben darf. Die befindet sich im Ligajahr 2019. Ganz fest ist es noch nicht. Die soll wohl in 2 Wochen, wird das wohl ungefähr feststehen, zwischen 187 Millionen und 191 Millionen Dollar sich bewegen. Was aber noch dazu kommt, ist, dass man Salary Cap, das man im Jahr zuvor nicht genutzt hat, und fast jedes Team, eigentlich nimmt jedes Team Geld mit rüber, auch wenn es vielleicht nur ein paar Dollar sind, also auf null kommt da irgendwie so gut wie nie jemand. Das Geld, das man im Jahr mit rübergenommen hat, überbehalten hat, kann man dann auch wieder mit rübernehmen und das wird dann quasi zum diesjährigen Salary Cap dazugerechnet, was natürlich sehr praktisch ist und womit dann halt auch diese immensen Summen, wie zum Beispiel jetzt bei den Colts in diesem Jahr oder bei den Browns im letzten Jahr zustande kommen. Sonst noch was dazu?
Ich glaube, das passt erstmal. Wie gesagt, ihr könnt euch schon freuen, wir werden das noch weiter auseinanderdröseln, das Ganze. Dann etwas, was so ein bisschen manchmal oder zumindest hier bei uns unter dem Radar schwimmt, sind die Treffen der Liga und vor allen Dingen dann auch später nochmal ein gesondertes Treffen der Besitzer. Und zwar haben wir im März vom 24. bis 27. März das Annual League Meeting und dann ja ein bisschen später im Mai, 20. bis 22. Mai, das Spring Owners Meeting. Vielleicht kurz anzureißen, wer trifft sich, was wird da besprochen, beziehungsweise welche Idee folgt man da überhaupt, was soll das Ganze? Und dann vielleicht auch das, was man jetzt häufig gehört hat, gerade im Zuge der Regeln, vor allen Dingen auch des Spiels der New Orleans Saints, wurde häufig das Competition Committee, auch natürlich wieder ein schönes Komitee, angesprochen, was das ist, wer da drin sitzt und was die überhaupt machen.
Genau. Ja, das ist halt jährlich. Es gibt mehrere Treffen, wo sich dann auch nur die Besitzer zum Beispiel treffen, wie es dann halt im Mai diesen Jahres ist. Im März ist es ein bisschen ausführlicher. Da sind dann auch GMs und Teampräsidenten mit dabei. Es geht darum, ja, so ein bisschen so, es wird sich zusammengesetzt und es wird über die Liga geredet, über den Sport geregelt. Und gerade halt im März geht es viel darum, die Beratung des Competition Committees, die, ich glaube, Ende Februar stattfinden. Ich habe die Zahlen jetzt, das Datum jetzt gerade nicht ganz da. Aber da treffen sich 8 Leute aus der NFL, 2 Besitzer, 2 Coaches, 2 Teampräsidenten und 2 General Manager und besprechen, welche Regeländerungen sinnvoll wären. Da ist es auch mal so, dass jedes Team im Prinzip Regeländerungen vorschlagen kann. Darüber redet das Competition Committee. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite können sie natürlich auch losgelöst von Vorschlägen über Regeländerungen reden, wie zum Beispiel Pass Interference reviewable zu machen. Ne? Das war ja für die Saints, Sean Payton, der auch übrigens in diesem Competition Committee sitzt, könnte das durchaus ein Anliegen sein. Da werden halt die ganzen Regeländerungen besprochen, wie es jetzt auch in diesem Jahr mit dem Kickoff zum Beispiel war. Es sind alle Sachen, die gehen durch dieses Komitee. Die werden dann im März mehr oder weniger abgehandelt beim jährlichen Liga-Treffen. Und für den Fall, dass sie halt noch nicht abgehandelt wurden, gibt es dann den Mai nochmal den Termin, wo das Ganze etwas kleiner ist, wo dann vielleicht so ein paar Kompromisse ausgehandelt wurden und dann wird abgestimmt oder Leute wurden überzeugt. Genau, aber es geht natürlich bei diesen Liga-Meetings nicht nur um das Sportliche, es geht natürlich auch um Sachen wie Umziehen von Franchises, von Teams, internationalen Bemühungen, ob man jetzt in Mexiko spielt, in England, vielleicht irgendwann in Deutschland oder in China. Das sind alles Dinge, die dann da besprochen werden. Also Sachen, die ich immer ziemlich spannend finde, weil man dann immer so einen Trend erkennen kann. Ne? Wo geht's hin mit der NFL? Und naja, gut zu wissen, dass wir dann da auch dann beim NFL Tuesday dann, wenn es soweit ist, wieder drüber reden können.
Genau, das soweit dazu, vielleicht für alle, die es interessiert, du hattest es angesprochen, Sean Payton ist, wie gesagt, Mitglied, beziehungsweise ist in diesem Komitee mit drin, zusammen mit John Elway, Mike Tomlin, Ozzie Newsome, Mike Murphy, das ist der Präsident der Green Bay Packers, Stephen Jones, der Besitzer der Cowboys, John Mara, Besitzer der Giants und Rich McKay, das ist der Chairman und Präsident der Atlanta Falcons. Dann haben wir das eigentlich, ja, ein ganz großes Datum, ein ganz wichtiges Datum, der NFL Draft, der in Tennessee stattfinden wird vom 25. bis 27. April. Ich glaube, zum Draft müssen wir hier jetzt gar nicht so groß viel erklären, werden wir natürlich noch in der Spezialfolge machen, aber vielleicht kurz, Christian, was eigentlich das Spannendste ist. Wie läuft der Draft natürlich, aber eigentlich noch viel spannender, was passiert danach und welche Möglichkeiten bieten sich für Spieler, die nicht gedraftet werden?
Ja, der Draft, ganz grundsätzlich gesagt, ist quasi das Wählen der Spieler, die aus dem College quasi als Nachwuchsspieler nachrücken. Jedes Team bekommt einen Platz zugeordnet in der Draft-Reihenfolge quasi und die setzt sich hauptsächlich dadurch zusammen, wie schlecht das Team im Vorjahr abgeschlossen hat. Sprich, das schlechteste Team wählt als erstes und der Super Bowl-Sieger als letztes. Soweit so gut. Die erste Runde ist natürlich da immer die interessanteste und die findet natürlich auch am ersten Tag dann alleine statt. Danach werden dann die Runden ein bisschen zusammengepackt bis zur 7. Runde. Das kennt ihr wahrscheinlich auch in allermeisten Fällen in der Art und Weise schon. Es gibt noch zwei Besonderheiten, die ich jetzt an dieser Stelle erwähnen würde. Und zwar das eine ist, sind die Compensatory Picks. Da haben wir irgendwann im NFL Tuesday auch schon mal ausführlicher drüber gesprochen. Ist ein etwas komplizierteres Thema. Ist im Prinzip eine Entschädigung für Teams, die viele ihrer Spieler an andere Teams in der Free Agency verloren haben. Wenn die selber nicht viele Spieler unter Vertrag nehmen, also andere Free Agents, kriegen die quasi eine Art Kompensation. Ab der dritten Runde, ab dem Ende der dritten Runde, gibt es diese Compensatory Picks, die an die Teams verteilt werden, die quasi besonders viel Verlust zu beklagen hatten. Das sind die Compensatory Picks, die werden wir wahrscheinlich auch nochmal dann in einer speziellen Draft-Folge genauer erklären, wie das funktioniert. Und dann das Letzte ist natürlich die ganzen Undrafted Rookie Free Agents. Denn es gibt deutlich mehr Spieler, die in die NFL wollen, als es jedes Jahr im Draft sie gezogen werden. Denn schlussendlich gibt es 8 Runden à 32 Spieler, 7 normale Runden und eine volle Runde von Compensatory Picks. 8 mal 32 ist ungefähr 260 Spieler werden dann gedraftet, 264 oder so. Ja, ist auch nicht so wichtig. Auch nicht so wichtig, aber alle anderen Spieler, die nicht gedraftet wurden, die können dann natürlich quasi als Free Agents bei Teams unter Vertrag genommen werden, bekommen allerdings in der Regel nicht so einen guten Vertrag, können sie teilweise auch nicht bekommen und versuchen dann ihr Glück in den doch deutlich erhöhten Kadergrößen, bevor die Saison losgeht, da wächst der Kader ja auf 90 Spieler an und ist nicht nur bei 53, wie er während der regulären Saison ist. Ihr Glück versuchen und im Training Camp versuchen zu überzeugen. Es gibt da Teams, die sehr erfolgreich sind mit undrafted Players. Und es gibt Teams, die da nicht so viel Wert drauf legen. Aber es ist noch was ganz Besonderes. Ganz besonders schwierig ist es natürlich auch für die Spieler, die nicht gedraftet werden oder für Spieler, die in der 6., 7. Runde gedraftet werden. Denn die Sicherheiten, die sie dann in dem Sport haben, sind sehr, sehr wackelig. Es ist ein hartes Leben als Nachwuchsspieler, der jetzt nicht so unter Vertrag steht. Viele Leute wollen ihren Traum leben und riskieren einiges dafür. Ne?
Genau. Und natürlich sind auch die Verträge oder die Gehälter ganz klar davon abhängig, wann man gedraftet wird, beziehungsweise die in der ersten Runde haben nochmal ganz spezielle Sachen, die damit einhergehen. Das werden wir dann auch nochmal besprechen, wenn wir auf die Folgen gucken, wo wir den Draft nochmal genau auseinandernehmen und vor allen Dingen, was das bedeutet, salary-mäßig für die Rookies auch. Wichtig ist vielleicht nochmal zu erklären, der Draft ist im Grunde genommen nur ein Recht, das ein Team zieht, um mit einem Spieler, der in die NFL kommen möchte, einen Vertrag zu verhandeln. Genau. Das ist im Grunde genommen, also sobald ich einen drafte, heißt das nicht unbedingt, dass der automatisch bei dem Team ist, sondern das Team erhält nur das sozusagen erste oder Vorzugsrecht, mit diesem Spieler einen Vertrag auszuarbeiten, einen Rookie-Deal auszuarbeiten. Dann haben wir noch zwei, drei Sachen, Christian, und zwar im Juni ist am 2. Juni, viele sagen, eins der wichtigsten Daten, was das Salary Cap angeht. Denn da gibt es sowas wie den Post-June-One-Cut, so ist es richtig. Was bedeutet das?
Hast du nicht gerade beide Male Post-June-One-Cut gesagt?
Ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, egal. Ich sage Post-June-One-Cut, aber okay.
Okay, kann auch sein, vielleicht habe ich auch nicht ganz genau zugehört. Das ist insofern wichtig, denn über Garantien in den Verträgen der Spieler haben wir jetzt in dieser Folge noch nicht ausführlich gesprochen, das werden wir dann später auch nochmal tun. Wichtig ist, es gibt Garantien, die die Spieler in ihren Verträgen haben können. Generell ist es aber so, dass wenn ein Spieler irgendwie einen 140-Millionen-Vertrag unterschreibt, dass es nicht wirklich sehr wahrscheinlich ist, dass er diese 140 Millionen auch tatsächlich am Ende verdienen wird. Denn in der Regel ist es so, nach 2 bis 3 Jahren sind so wenig Garantien nur noch in den Verträgen drin, dass der Vertrag einseitig von dem Team aufgelöst werden kann und der Spieler dann da sitzt und Pech gehabt hat, mehr oder weniger. Und da kommt halt dieses Post-June-One-Cut-Regelung ins, da wird sie wichtig, denn alle Spieler, die nach dem 1. Juni gecuttet werden von den Teams oder gewaved werden, die Garantien in den Verträgen, die in den noch kommenden Jahren sind, werden nicht wie sonst üblich auf das aktuelle Jahr, auf die Gehaltsobergrenze des aktuellen Jahres angerechnet, sondern sie bleiben in der Zukunft. Sprich, die Garantien nur aus dem Jahr, in dem der Spieler gecuttet wurde, gehen auf die Gehaltsobergrenze drauf als sogenanntes Dead Money Ja, das Dead Money ist, sage ich ganz schnell kurz, ist im Prinzip nur Geld, das einem Spieler gezahlt wird und das gegen das Salary Cap gerechnet wird, obwohl der Spieler nicht mehr für das Team aktiv ist. Also so verlorenes Geld, wenn du so möchtest. Und mit dem Post-June-One-Cut kannst du halt quasi sagen, okay, die Garantien aus den nächsten Jahren, die liegen in der Zukunft. Ne? Das ist jetzt noch nicht mein Problem, das ist das Problem von Zukunfts-Christian, sage ich jetzt mal so. Und nur die Garantien aus dem Jahr werden quasi auf die Gehaltsobergrenze gerechnet.
Was immer schwierig ist und was jedes Jahr immer wieder zu Turbulenzen führt und in der vergangenen Saison zu einem vielleicht dem größten Narrativ überhaupt der Saison geführt hat, ist der 15. Juli in diesem Jahr, das Datum, und das ist das Ende, an dem Teams den Franchise-Tag-Player mit ihm ein Multi-Year-Contract oder einen längerfristigen Vertrag schließen können. Sprich, am 15. Juli, auch wieder New Yorker Zeit, 4 p.m. ist es, glaube ich, genau. Bis dahin haben Teams Zeit, einen Vertrag mit meinem Franchise-Tag-Spieler auszuhandeln. Sollte das nicht der Fall sein, wir haben bei Le'Veon Bell gesehen, kann vieles passieren.
Ja, genau. Also schlussendlich ist es für die meisten Teams, fast immer ist es für die Teams auch interessant, einen Langzeitvertrag für die Spieler zu entwickeln, denn die Franchise-Tag-Hausnummer ist halt immer sehr hoch. Und das möchte man eigentlich selten für so einen Mietspieler benutzen. Gibt Situationen, in denen das der Fall ist, wenn man irgendwie so einen Title-Push machen möchte oder so. Aber meistens möchte man einen langfristigen Vertrag erzielen, was aber nicht heißt, dass man es immer kann. Es gibt diese Deadline am 15. Juli. Und wenn die nicht erreicht wird, dann heißt das erstmal, dass der Spieler das Franchise-Tag in dem Moment unter dieser Summe für dieses Jahr spielen wird, wenn er es denn unterschrieben hat. Das Franchise-Tag. Das ist ja auch die Sache, Spieler kann sich weigern, das Franchise-Tag zu unterschreiben, so wie es nämlich Le'Veon Bell im letzten Jahr getan hat. Solange er das Tag nämlich nicht unterschrieben hat, also dem Vertrag nicht zugestimmt hat, darf er nicht für ein anderes Team spielen. Er darf nur für das Team spielen, wofür er das Tag unterschrieben hat. Er kann danach weggetradet werden. Das ist möglich, aber erst nachdem er das Tag und den Vertrag unterschrieben hat. Das Team kann allerdings auch jederzeit dieses Franchise-Tag wieder zurückziehen, was den Spieler dann in dem Moment direkt zu einem Free Agent machen würde. Ja. Ja. Und das hatten wir bei Le'Veon Bell halt im letzten Jahr gehabt. Er hat sich sehr lange geweigert, bis zum Ende geweigert, dieses Tag zu unterschreiben, hat gesagt, das mache ich nicht. Und dann hat er sich schlussendlich dazu entschieden, das Jahr auszusetzen.
Genau.
Was auch sehr selten vorkommt.
Was sehr selten vorkommt und was für viel Diskussion gesorgt hat. Und da sieht man auch ganz schön das Bezahlmodell in der NFL, denn es gibt da wirklich wöchentlich, manchmal noch alle zwei Wochen kriegt man dann den Gamecheck, aber im Grunde genommen wird das Gesamtgehalt durch 17 geteilt, nämlich 17 Wochen, und dann bekommt man oder dementsprechend verliert man eben jeweils in jeder Woche ein 17. seines Komplettgehalts, beziehungsweise hier von der Franchise-Tag-Nummer von Le'Veon Bell. Dann kommen wir, Christian, zu zwei Daten noch. Da geht es nämlich schon wieder los mit dem Training beziehungsweise einem relativ speziell koordinierten Training durch das CBA, sprich den Rahmenvertrag, nämlich ab Mitte Juli werden sozusagen die Tore geöffnet bei den Teams und Spieler kommen wieder zurück. Bis dato hatten die Trainer oder Coaches keinen Kontakt zu den Spielern. Und der Rahmenvertrag verbietet es ihnen auch, einen direkten Kontakt zu den Spielern aufzunehmen im Sinne von Training mit ihnen oder spezielles Coaching. Das dürfen sie nicht machen. Erst dann eben ab Mitte Juli.
Ja, beziehungsweise Mitte Juli fängt halt das Training Camp an. Es gibt vorher noch die Organized Team Activities beziehungsweise das Off-Season oder Voluntary Off-Season Workout Program. Wie schon heißt, es ist voluntary, sprich es ist freiwillig, da müssen die Spieler nicht mitmachen. Es gibt gewisse Bonuszahlungen, die in Verträgen vereinbart werden können, um die Spieler natürlich zu motivieren, da auch hinzugehen. Aber es ist freiwillig. Die finden im Mai statt. Genau. Das Training Camp, was du jetzt gerade angesprochen hattest, das ist dann tatsächlich verpflichtend. Wenn Spieler da nicht hingehen, kann man Strafen verhängen. Ein Teil auch bei den OTAs, das ist teilweise auch so. Aber in der Regel passiert es auch selten. Es passiert natürlich bei Spielern wie Khalil Mack, wenn er irgendwie sagt, so, ich will noch einen Vertrag haben, das gibt es immer häufiger mal. Aber es sind die wenigsten Spieler, die es sich auch wirklich leisten können, ne? Die halt wirklich so viel Fähigkeiten haben, dass die auch sagen können, so, hey, nee, ich komme nicht. Also in der Regel läuft es meistens relativ rund ab. Nur sind natürlich die Stars dann auch die interessantesten und das sind dann natürlich auch wieder die, die wir mitbekommen.
Korrekt. Dann gehen wir schon in großen Schritten auf die Saison zu und in großen Schritten zum Ende unserer heute einführenden Spezialfolge für weitere Spezialfolgen in den nächsten Wochen. Und zwar am 31. August, auch wieder New Yorker Zeit, denn dort ist das Head Office der NFL. 4 p.m. müssen Teams ihren Kader auf 53 Mann reduziert haben, gecuttet haben, Spieler rausgeworfen haben. Und dann muss quasi der Kader stehen zu dem Zeitpunkt. Spieler werden, wie gesagt, dann rausgeschmissen, denn vorher operieren Teams eben mit sehr, sehr fast doppelt so vielen Spielern, grob formuliert. Und an diesem Tag müssen sie eben auf 53 Mann reduzieren. Spieler werden rausgeworfen, gehen ins Waiver. Was bedeutet das für die Spieler?
Tja, erstmal, dass sie vertragslos sind. Das Waiver Wire werden wir auch nochmal detailreicher erklären. Grundsätzlich ist es so, dass so wie die Draft Order quasi im Moment wäre, das erste Team sagen kann, hey, nee, den möchte ich haben. Also jedes Team hat quasi ein Vorkaufsrecht mit der Priorität das schlechteste Team ganz oben. Und so könnte dann halt auch an diesem Tag könnten dann zig Teams sagen, den möchte ich haben, den möchte ich haben, den möchte ich haben und den möchte ich nicht haben, den möchte ich nicht haben. Ist insofern interessant, weil die Kader werden auf 53 Mann runtergekürzt, aber es gibt ja noch den Practice Squad, der Platz bietet für 10 Spieler, die noch nicht ganz so erfahren sind. Also ein 10 Jahre alter Veteran kann nicht mehr in den Practice Squad, die müssen jünger sein. Können wir vielleicht auch nochmal etwas genauer erklären. Aber die Teams wollen diese Plätze natürlich auch füllen und in der Regel auch mit Spielern, die sie selber im Training Camp hatten. Die Spieler müssen aber halt erst durch das Waiver Wire durch und dann können sie halt einen neuen Vertrag aushandeln mit dem Team im Moment. Was passiert mit Spielern, die keinen Vertrag kriegen und die auch nicht geclaimed werden auf dem Waiver Wire? Ja, für die beginnt die große Zeit der Unsicherheit dann auch wieder, ne? Denn auch sie wissen nicht, wie geht's für sie weiter. Finden sie noch einen Job in der NFL? Verdienen sie noch irgendwie genug Geld, um über die Runden zu kommen? Oder ja, müssen sie vielleicht an ihre Highschool zurückgehen und dort dann Coach werden oder sowas in diese Richtung? Sehr schwierig, denn auch die Gehälter im Practice Squad sind ja in der Regel nicht so gut. Du bekommst halt auch nur, ich glaube, $150,000 waren das im Jahr. Als Practice Squad war die Minimalbezahlung. Es kann auch mehr sein, aber meistens verdienen die Spieler im Practice Squad nur diesen Minimalsatz, vielleicht ein bisschen mehr, ein paar Garantien. Es ist aber nicht so viel. Und natürlich können sie auch jede Woche da wieder rausgeschmissen werden, denn auch im Practice Squad gibt es während der Saison häufig Personalwechsel. Und dementsprechend verdienen sie dann halt immer nur ein 1/17 pro Woche, wenn sie im Practice Squad sind. Also für das Ende der Kader in der NFL sieht es halt auch wirklich nicht so komfortabel aus, wie es ist. Denn $150,000 Jahresgehalt ist natürlich eine Menge Holz. Also das darf man nicht vergessen. Aber die Unsicherheit dabei ist das große Problem und natürlich auch die Ausgaben, die man natürlich dabei auch noch hat.
Absolut. Also da wird das wirklich schon sehr, sehr prekär, wenn man sich die Verhältnisse da anguckt. Du hast es angesprochen, sehr, sehr viel Shuffling, was am unteren Ende des Kaders angeht und auch wirklich sehr wenig Gehalt. Es sind ungefähr $8,300 ähnlich, die für die 2019er Saison ungefähr für die Leute da im Practice Squad, wenn sie keinen besonderen Vertrag bekommen, zur Verfügung stehen und die sind, wie gesagt, von Woche zu Woche kündbar oder können rausfliegen, müssen vielleicht das Land durchqueren zu einem anderen Team auf dem Practice Squad oder in. Das sind wirklich, wirklich sehr, sehr schwierige Verhältnisse für eine Sportart, die so viel Geld generiert und diesen Einfluss hat. Letzter Termin und damit schließen wir und das ist natürlich das, worauf jetzt schon alle hinfiebern, der Start der Regular Season. Das wird am Donnerstag, den 5. September der Fall sein und dann eben das darauffolgende Wochenende wird die NFL-Saison beginnen. Da gibt es vielleicht eine Sache zu sagen. Wir wissen noch nicht, und das ist noch nicht klar, ob es nicht so wie in den letzten Jahren sein wird, sprich, dass der Super Bowl Champion zu Hause die Saison eröffnet, denn wir haben alle das noch im Hinterkopf. Es ist die 100. Saison, die eingeläutet wird für die NFL, und da kann man sich gut vorstellen, dass die NFL daraus ein spezielles Event machen wird. Die Möglichkeit besteht, ein spezielles Rivalry Game damit die Saison starten zu lassen. Das heißt, nicht die New England Patriots, sondern vielleicht Green Bay oder Chicago oder eins dieser anderen Teams, das eben seit Beginn der Liga existiert als Franchise, könnte die Saison eröffnen. Das war's soweit. Damit haben wir einen kurzen Abriss über die Offseason gegeben. Damit haben wir einen kurzen Abriss darüber auch gegeben, wo wir uns dran entlang angeln werden. Was wir euch noch mitgeben werden an speziellen Themen, haben wir kurz angedeutet. Wir wollen das, wie gesagt, wöchentlich machen, dass ihr pro Woche neben unseren anderen Podcasts in diesem gleichen Feed, das heißt, ihr müsst eigentlich nichts tun, als weiterhin nur zuzuhören und es natürlich gerne auch bewerten, Kommentar schreiben. Da werden wir, wie gesagt, diese Themen für euch aufbereiten, sodass ihr in der Hoffnung, dass wir es gut schaffen, schon zur kommenden Saison, zum Start der nächsten Saison, deutlich, deutlich informierter seid, als ihr es jetzt wahrscheinlich eh schon seid. Christian, ich danke dir für deine Ausführlichkeit, ja, für deine Erklärungen, und dann würde ich sagen, hören wir uns bald schon wieder im NFL Tuesday. Dann haben wir den Petsport und die Spezialfolgen. Also, wir starten voll rein in die Offseason mit einem weiteren Produkt, und wir hoffen, dass es euch gefallen wird. Bis dahin, macht's gut. Ciao.